Glaube, ich weiß was. Erstmal fand ich die Einführung von der Sarah richtig gut. Ich bin auch ein Wissensjunkie, ja, also ich bin da auch sehr offen für, in verschiedensten Bereichen Wissen aufzusaugen. Und deshalb ist die Predigt auch, ja, sicher auch für mich, ja, wenn ich an euch spreche. Ich darf nicht so weit vorgehen. Nach meiner letzten Predigt wurde ich gefragt, da habe ich ja über eine Bibelstelle aus dem Jeremia gepredigt und da ging es ja um Bild am Toten Meer. Da wurde ich gefragt, ob ich doch sicher da einen Vortrag von Dr. Z gehört hatte. Und ich war etwas perplex und gleichzeitig beleidigt und erschrocken. Beleidigt, weil ich da indirekt eines Plagiats bezichtigt wurde, was in der heutigen Zeit ja nicht sehr gut ankommt. Und erschrocken, weil meine Predigt mit einem theologischen Vortrag verglichen wurde oder in Zusammenhang gebracht wurde. Und da muss ich eigentlich drüber nachdenken, meinen Predigtstil zu ändern. Auch wenn ich weiß, dass viele von euch seine Vorträge anschauen und anhören und auch auf die Gefahr hin, mal richtig ordentlich ins Fettnäpfchen zu treten, muss ich sagen, nein, ich höre seine Vorträge nicht. Aus zwei Gründen. Ein Grund ist, er spricht immer wieder schlecht über fromme evangelikale Christen. Das finde ich für ein No-Go. Also man kann unterschiedlicher Meinung sein, wie man Bibelstellen auslegt, aber schlecht über andere Christen zu sprechen, ist, meine ich, nicht angemessen. Das Zweite ist, dass das mich darüber nachgedacht hat, also ich selber darüber nachgedacht habe und das mich auf den heutigen Bibelthema oder Predigtthema gebracht hat. Darum wird es also heute in der Predigt gehen. Ich bete noch. Herr, ich danke dir für, dass du uns geschaffen hast als Menschen, die, ja, die wissensdurstig sind, die was erfahren wollen, was lernen wollen. Und ich danke dir auch für dein Wort. Ich danke dir, dass du ja, uns auch da viel an die Hand gegeben hast. Und ich bitte dich jetzt, dass du zu uns redest, dass du das, was uns für uns wichtig ist, uns ins Herz legst. Amen. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum Jesus 12 Jünger berufen hat und keiner einziger davon war irgendwie hatte eine höhere Ausbildung. Es waren alles einfache Leute, keine Gelehrten. Wahrscheinlich konnte sogar keiner von denen lesen und schreiben. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum die Schriftgelehrten, mit denen Jesus zu tun hatte, sehr große Schwierigkeiten hatten, sein Wort anzunehmen und das Evangelium anzunehmen? Und habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum Jesus so, ja, so sehr darauf, also sehr intensiv darauf hinweist, dass wir werden sollen wie die Kinder, die ja auch nicht belesen sind, viel Erfahrung haben und schlau vielleicht schon, vielleicht viel schlauer als wir, aber ihnen fehlt noch das Wissen. Der einzige wirklich Gelehrte, also meines Wissens zumindest, der in der frühen Kirche großen Einfluss hatte, war Paulus. Paulus war einer, der nicht nur aus guter Herkunft kam, Er war auch Schriftgelehrter, hatte also wirklich eine gute Ausbildung, konnte lesen, schreiben, hatte sehr viel theologisches Wissen und war sehr engagiert. Und er hat auch mit dieser Vorbildung sehr viel bewirkt in der christlichen, also in der Kirche und auch einen Teil der Bibel ja geschrieben. Aber Gott konnte ihn erst gebrauchen, als er ihn gedemütigt hatte. Und was da passiert ist, ist sehr interessant. Wer weiß denn was, oder wer kann mir sagen, was da passiert ist? Wie hat Gott Paulus gedemütigt? Genau, er hat ihn nach Damaskus geschickt, ja, aber was hat er davor noch gemacht? Genau, er hat ihn mit Blindheit geschlagen. Ich fand es interessant, warum hat er ihn mit Blindheit geschlagen? Den Vater von Johannes hat er ja zum Beispiel mit Stummheit geschlagen oder hätte ihn ja auch gehörlos machen können oder dass er nicht mehr laufen kann oder was auch immer. Er hat ihn mit Blindheit geschlagen. Was macht einen Gelehrten denn aus? Ein Gelehrter liest viel, sehr viel. Das heißt, dazu braucht er seine Augen. Deswegen haben viele Gelehrten auch auf Brillen. Ja? Das heißt, er hat ihn mit dem geschlagen, was eigentlich dem Paulus mit am wichtigsten war, was ihn ausgemacht hat. Er hat ihn da gedemütigt. Und er hat ihm auch ein Bild gegeben, oder die Erfahrung, eine Erfahrung ermöglicht. Nämlich das Erste, was Gott gemacht hat, was Jesus gemacht hat, er hat zu ihm gesprochen, persönlich. Das heißt, er war plötzlich offen, also er war offen für die Erfahrung, dass Gott selber persönlich zu ihm spricht. Das nächste war, dass er eben nach Damaskus geschickt wurde, zu einem anderen Christen und also Gemeinschaft mit Christen. Das ist das nächste. Und dann hat dieser Christ ihm das Evangelium erklärt. Und wie hat er das gemacht? Er hat ihm Bibelstellen aus dem Alten Testament, das Neue gab es ja noch nicht, erklärt und hat ihm viele Stellen gezeigt, Parallelstellen. Und ihm daran erklärt, das Evangelium geöffnet. Hat ihm vielleicht Psalmen gezeigt, zum Beispiel das, was Jesus am Kreuz zitiert. Ja, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Zitat aus dem Psalm. Er hat vielleicht Bibelstellen gebracht, wo gezeigt wurde, dass der Messias auf einem Eselfohlen reitet, oder hat vielleicht auch meine oder einer meiner Lieblingsbibelstellen gezeigt. Das ist Jesaja 53, wo das Leiden Jesu erklärt wird, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Durch dieses Schlüsselerlebnis wurde Paulus so gedemütigt, dass er seine eigene Ausbildung und seine Herkunft in anderem Licht gesehen hat. Und er greift es in seinen Briefen mehrfach auf. Und auf drei Aspekte davon will ich eingehen. Das erste kommt zum Beispiel Korinther 13 vor, 1. Korinther 13. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Kennt die Bibelstelle sicher? Wissen ist Stückwerk. Dieses Bild, was er vergleicht, ist interessant, also vielleicht nicht ganz verständlich aus heutiger Sicht, weil heute sind die Spiegel sehr gut und die Bücher, die wir haben, sind super gedruckt, gut lesbar. Damals war das nicht so. Da waren die Spiegel nicht so gut und das war, die Schrift war auch nicht so gut lesbar. Also, das heißt, das Geschriebene ist ja schon ein Abbild von der Wirklichkeit. Man schreibt ja auf, was man gesehen hat. Und dann liest man diese Schrift auch noch durch einen Spiegel in eine, sagen wir mal, nicht so gut lesbare Schrift. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Unser Wissen ist tatsächlich Stückwerk. Die zweite Sache kommt in 1. Korinther 1 vor. Denn Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu predigen, nicht mit weiser Rede, auf dass das Kreuz Christi nicht zunichte werde. Also, denn Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu predigen, nicht mit weiser Rede, auf dass das Kreuz Christi nicht zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren werden, uns aber, die selig werden, ist eine Kraft Gottes. Denn es wird geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Das ist, finde ich, eine erstaunliche Erkenntnis, dass das Evangelium eine Torheit ist. Eine Torheit. Eine Torheit kann nicht durch Weisheit, also durch menschliches Wissen oder so ergriffen werden. Also es entzieht sich sozusagen ein Stück weit dem Glaubenden. Also ich habe mich gefragt, warum hat Gott das so gemacht? Warum hat Gott so gemacht, dass das Evangelium eine Torheit ist? Und ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Das eine, das kommt auch in der Bibel mehrfach vor, Gott entzieht sich ja dem Wissen. Also es gab ja schon unzählige Versuche oder viele Versuche, Gott zu beweisen oder zu widerlegen durch die Wissenschaft. Keins davon ist gelungen. Also Gott lässt sich weder beweisen noch widerlegen. Also er entzieht sich da der Wissenschaft. Und das Zweite, was ich glaube ich noch für wichtiger halte, ist, es ist kein Vorteil für jemanden, der schlau ist. Also wir haben wenn ich schlau bin, gebildet bin, habe ich keinen Vorteil zu glauben. Also selbst die Minderbemittelten, die Kinder haben es nicht schwerer, vielleicht sogar leichter als die Gebildeten. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich geniale Konstruktion, wie Gott das gemacht hat. Wenn du also Gott kennenlernen willst, kann die wissenschaftliche Theologie dich nicht wirklich zum Ziel führen, weil sie am Ziel vorbeiführt. Also wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du dein Herz öffnen und musst mit ihm ringen, so wie Jakob mit Gott gerungen hat. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Oder wie der Richter von der Witwe bedrängt wurde, bis sie von ihm sozusagen gesegnet wurde. Ja, konzentriere dich also darauf, Gott zu erfahren, statt etwas über ihn zu erfahren. Ihn zu hören, statt über ihn zu hören. und ihn zu kennen, statt Wissen aufzunehmen. Der dritte Aspekt ist die richtige Einstellung, steht in Philipper 3. Das ist ein, finde ich, noch brisanterer Text. Der Paulus erzählt dort oder erklärt dort, was er für eine Herkunft hat als Hebräer, als Schriftgelehrter, was er alles mitgebracht hat und kommt dann zu dem Schluss: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet oder auch Verlust geachtet. Ja, ich erachte es noch für alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und er setzt noch eins drauf. Um seinetwillen ist mir das alles Schaden geworden. Ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Ich lese gerne Lutherbibel und ich habe in meiner alten Lutherbibel auch den Text gelesen. Interessanterweise hat Luther das ursprünglich sogar mit Kot übersetzt und das hat mich hellhörig gemacht, weil Luther hat was Wichtiges erkannt. Luther hat erkannt, dass Sprache das Verstehen prägt. Also wenn ein Deutscher etwas hört und ein Engländer oder ein Chinese etwas hört, können dieselben Worte was ganz anderes bewirken aufgrund der unterschiedlichen Sprache. Und während zum Beispiel die hebräische Sprache sehr bildlich ist und viele Wortspiele hat, hat der Luther das versucht, auch ins Deutsche zu übertragen. Also er hat dann versucht, uns verständliche Bilder zu finden, die dem entsprechen, und hat auch diese Wortspiele versucht rüberzubringen. Und im Griechischen so, Griechisch ist eine sehr exakte Sprache. Das Griechische hat für viele Begriffe sehr exakte Worte. Und Luther hat das versucht, mit sehr prägnanten, manchmal auch derben Worten zu übersetzen. Und das ist eins davon. Ich habe dann mal nachgeschaut, weil Kot und Dreck ist ja wirklich was Unterschiedliches. Wenn ich Dreck an der Hose habe, dann tue ich es vielleicht ein bisschen abklopfen und tue dann vielleicht abends die Hose wechseln. Aber wenn ich Kot auf der Hose habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, werde ich alles versuchen, möglichst schnell diese Hose loszuwerden und zu waschen. Das ist also ein wesentlicher Unterschied. Im Griechischen heißt das Wort Skibalon. Und interessanterweise kommt dieses Wort genau einmal in der Bibel vor, an dieser Stelle. Was bringt uns das jetzt? Erstmal nichts, aber mir bringt es was. Konnte auch ein bisschen klugscheißen. Aber ich habe danach geschaut, was das Wort bedeutet, und das heißt tatsächlich Kot oder Müll. Also etwas, was man möglichst schnell loshaben will, was man möglichst schnell entsorgen will. Also in die Toilette runterspülen oder in den Mülleimer oder verbrennen. Und dass es nur einmal verwendet wird, meine Vermutung ist, dass es sich da um ein Kraftwort handelt. Ja, also Luther hätte vielleicht heute das Wort, das mit Sch anfängt, mit Eise aufhört, verwendet. Also eins, was man in der Schriftsprache nicht verwendet, aber im Mündlichen schon. Paulus hält also seine Herkunft, seine Ausbildung, sein Wissen für schädlich und sogar für etwas, was man unbedingt schnell loshaben will. Damit er Jesus gewinnen kann. Das ist eigentlich tut eigentlich alle theologische Ausbildung über den Haufen werfen. Aber wichtig ist hier, es geht hier um die Einstellung. Er sagt nicht, das ist alles Mist gewesen, Kot gewesen und Müll, lieber hätte ich es nicht gehabt. Also ohne Zweifel hat ihm seine Ausbildung, sein Wissen, sein Bibelwissen, sein, dass er lesen und schreiben kann und eine gute Ausbildung hatte, auf jeden Fall geholfen in der frühen Kirche und in seinen Missionsreisen und bei den Briefen. Aber es geht um die Einstellung. Er sagt, er hält dies für Schaden, für Kot. Das heißt, warum macht er das? Warum hält er das so für so wichtig, diese entsprechende Einstellung zu haben? Ich glaube, dass das Wissen hat das Problem, dass es an die gleichen, sag ich mal, die gleichen Rezeptoren sich dranhängt. Ja, wir stehen in Gefahr, Wissen, also christliches Wissen, biblisches Wissen, theologisches Wissen mit Glauben zu verwechseln. Ich glaube, ich weiß was. Aber es hilft uns vor Gott nichts. Unser theologisches, unser christliches Wissen, unsere Herkunft, wenn wir eine fromme Herkunft haben, hilft uns vor Gott nichts. Und deswegen ist es wichtig, wenn der kleinste Anflug da ist, sich darauf zu verlassen oder darauf zu bauen oder dies als Glauben zu interpretieren, das mit Kraftworten zu verhindern. Ich komme zum Fazit. Wir haben gesehen, Wissen ist Stückwerk. Also selbst wenn wir alles Wissen hätten, hätten wir nur einen ganz kleinen Teil verstanden. Ja, ich stelle mir so vor, wenn jetzt da oben wir hätten einen Gelehrten, der würde sein Leben lang auf dem Domplatz verbringen, ja, also im Dom, da in der Burg, wo das Museum ist und im neuen Schloss, wo die ganzen auch die Unterlagen sind, und würde sein Leben damit verbringen, dort zu studieren über Bamberg, alles rauszufinden und weiß alles, die ganzen Kunstwerke, die ganzen Sachen im Dom, weiß jede Ecke, weiß die ganzen Fürsten und so weiter. Und er gewinnt den Eindruck, ich kenne mich super aus mit Bamberg. Und doch hätte er das meiste oder vielleicht auch das Wichtigste völlig übersehen. Er wüsste nichts von der Innenstadt mit seinen barocken Bauwerken. Er wüsste nichts über unsere Bierkultur und die Brauereien. Er wüsste nichts über die vielen sozialen Einrichtungen, was hier in Bamberg passiert, über die Kindergärten und Schulen. Er wüsste nichts über die kulturellen Veranstaltungen von Theater und Musik bis hin zu den Chören. Er hätte nur Stückwerk. Er hat seinen ganzen Kopf mit Wissen über Bamberg und hat doch vieles Wichtige komplett verfehlt. Wissen ist Stückwerk. Und das Evangelium ist eine törichte Botschaft. Er entzieht sich ein Stück weit der wissenschaftlichen Erkenntnis. Und das Dritte, die richtige Einstellung ist die fromme Herkunft, theologische Ausbildung im Zweifelsfall als Schaden und Kot anzusehen, um Jesus zu gewinnen. Jetzt sind wir als Gemeinde, meine ich, sehr intellektuell orientiert, auch im Vergleich zu anderen Gemeinden, und stehen, glaube ich, auch besonders in der Gefahr, Wissen und Glauben zu verwechseln. Und wir sollten das da besonders aufpassen. Aber was machen wir dann mit unserem Wissensdurst? Ja? Was machen wir mit unserem Hunger nach Erkenntnis? Sollen wir das irgendwie abschalten? Natürlich nicht. Ich meine, mit der richtigen Einstellung und wenn wir das richtig kanalisieren, kann das sehr hilfreich sein. Ich würde es mal so formulieren: Sei hungrig und durstig auf sein Wort an dich. Ja? Sei hungrig und durstig auf sein Wort an dich. Jesus hat es so ausgedrückt, Matthäus 4, als er in Versuchung gerät: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das ist eine ganz zentrale Aussage. Und interessant ist, wie er das sagt. Er benutzt hier das griechische Wort Rhema. Rhema ist das gesprochene Wort. Also er macht hier quasi doppelt gemoppelt, sagt er: Wir leben von jedem gesprochenen Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wir haben einen netten Besuch vom Eichhörnchen. Also wir leben von jedem gesprochenen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Es geht also darum, nicht, dass wir lesen und Wissen sammeln, sondern es geht darum, dass Gott uns persönlich anspricht. Ja, so wie Gott, wie Jesus Paulus angesprochen hat. Das war die zentrale Erkenntnis von Paulus, nachdem er gedemütigt wurde. Mich hat auch sehr angesprochen, als vor 2 Wochen, meine ich, war es, als wir hier Beiträge hatten noch und Sabine erzählt hat, was ihr in der letzten Zeit geholfen hat, über Bibelstellen nicht nur nachzudenken, sondern darum zu ringen, dass Gott zu ihr redet. Genau darum geht's. Oder ein anderes Beispiel noch: Pilgern. Pilgern ist ja wieder in Mode gekommen. Wir selbst waren auch ein paar Tage pilgern. Und ich habe mir mal erklären lassen, wie das funktioniert. Also wenn man als offizieller Jakobs-Pilgerweg Pilgerer zertifiziert wird, dann kriegt man, also dann ist die Voraussetzung, dass es einen gibt, der da eine entsprechende Ausbildung hat. Und dann kriegt man dann auch, wenn der das mal durchführt, dann kriegt man auch ein Buch, dann wird es auch, dann kriegt man zu Stempel. Dann kann man, wenn man da in Santiago de Compostela ankommt, kriegt man dann einen Orden, wie viele Kilometer man dann auf dem Pilgerweg gemacht hat. Aber das Entscheidende war, ich habe dann gefragt, was hast du denn da für Ausbildung bekommen? Was haben die dir denn da gezeigt? Und dann hat sie gesagt, und das war wirklich interessant, das Entscheidende, sagt sie, am Pilgern, laut dieser Pilgergesellschaft, ist, dass man nicht Wissen vermittelt, sondern, also es ist absolut tabu, dass der Leiter also eine Predigt hält oder eine Bibelauslegung macht, sondern es geht darum, dass der Pilgerer beim Pilgern Gott persönlich erfährt, dass Gott persönlich zu ihm redet. Also eine Methode, sage ich mal, war zum Beispiel, dass wir eine Zeit lang still gelaufen sind und hatten ein Bibelwort mitbekommen und sollten das beim Laufen immer wieder vor uns her sagen, also das Bibelwort. So lange, bis es durchdringt, bis man ins Gebet kommt, bis Gott zu einem spricht. Das war zum Beispiel eine Möglichkeit. Zum Schluss will ich, falls es jemanden noch interessiert, erzählen, wie ich meine Predigten tatsächlich vorbereite. Also ich lese keine Kommentare oder höre mir Vorträge an, sondern ich schaue mir die Bibeltexte in verschiedenen Bibelübersetzungen an. Gegebenenfalls, also weil eben Sprache, wie gesagt, ist entscheidend. Ich habe auch eine Studienbibel, die kann ich die Elberfelder Studienbibel empfehlen, weil sie keine Auslegung bringt, sondern einfach nur zentrale hebräische und griechische Wörter erklärt. Und natürlich, die Bibel erklärt sich am besten durch sich selbst, Parallelstellen oder Konkordanz. Aber das Entscheidende vielleicht am Ende ist, darum zu ringen, dass Gott zu uns redet. Und ich hoffe, dass Gott es auch heute tut. Und darum bete ich nochmal. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du uns, wo du uns da ein Stück weit dich, ja, des Gottes Beweises entziehst, dass du uns trotzdem Türen öffnest, dass wir dich erleben, dich erfahren, dass du zu uns redest. Und ich bitte, dass wir uns nicht auf unser Wissen verlassen und nicht auf unsere vielleicht fromme Herkunft, sondern dass wir darum ringen, dich zu erfahren, dass du zu uns redest. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehen wir uns nach dir. Amen.